Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
PSG hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, heute haben wir uns mit den Besten gemessen und PSG hat uns die Grenzen aufgezeigt, würde ich sagen, und unfassbar gut gespielt. Und dann ist es natürlich schwer, wenn die so richtig ins Rollen kommen, einen guten Tag haben. Ich glaube, da muss sehr, sehr viel zusammenkommen, um da was mitzunehmen. Das war heute leider nicht der Fall. Aber gut, ich glaube, wir hatten eine wunderbare Erfahrung dieses Jahr mit der Champions League. Ich glaube, es war eine tolle Reise. Und jetzt haben wir dann voll den Fokus auf die Bundesliga und den DFB-Pokal und wollen da jetzt das Maximale rausholen, weil ich glaube, wir wollen alle nächstes Jahr nochmal diese ganzen Erlebnisse erleben.
Mit den Worten von Maximilian Mittelstädt nach dem 1:4 gegen Paris Saint-Germain starten wir in die 331. Podcast-Folge. Mit mir dabei in der Aufnahme am Freitagvormittag ist Felix Mahler. Felix, ich grüße dich.
Ja, eine besondere Folge. Nicht nur wegen dem Spiel, aber auch wegen den Umständen, nennen wir es mal.
So sieht's aus, denn wir gehen jetzt einfach mal offen mit euch um. Was haben der VfB Stuttgart und der Podcast gemeinsam in dieser Woche? Sie hatten beide jeweils einen schlechten Tag im Büro. Ich glaube, so kann man es sagen. Der VfB am Mittwochabend im Stadion von Bad Cannstatt und wir am Donnerstag bei unserer Aufnahme. Da ist technisch irgendwas schiefgegangen und wir haben nicht alle Spuren sichern können, nicht alle Tonspuren sichern können. Ein bisschen was haben wir. Wir waren zu dritt in der Aufnahme zusammen mit unserem Philipp Meisel und haben dann, als wir aus der Aufnahme rausgekommen sind, gemerkt, ups, das geht so nicht, wir können das nicht senden. Es war fast alles für die Katz. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch jetzt, Felix hat es angesprochen, mit einer etwas besonderen Folge reinzugehen. Und zwar werden wir beide einfach nochmal, nicht ganz wie Papageien, aber wir werden versuchen, das nachzuzeichnen, was wir schon am Donnerstag erzählt haben, unsere Gedanken einfließen lassen und dann immer mal wieder das, was Philipp uns dann auch noch ins Mikrofon reindiktiert hat, hineinbringen und hoffen, dass wir so trotzdem nochmal all das Revue passieren lassen können, was jetzt nicht nur gegen Paris passiert ist, sondern die gesamte Champions-League-Reise ein bisschen nachzeichnen. Und dann natürlich, und das ist ja mit das Wichtigste, der Blick nach vorne, denn für den VfB stehen zwei wichtige Spiele an, zwei Heimspiele am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach und dann am Dienstag im Pokal gegen den FC Augsburg. Über all das, Felix, haben wir gestern gesprochen, machen es jetzt aber nochmal und versuchen es so dastehen zu lassen, als würden wir es zum ersten Mal machen.
So sieht's aus. Fake it till you make it. Nee, aber ist ja schon zumindest ganz gut, dass wir jetzt ja quasi fast 24 Stunden Unterschied haben zur letzten Aufnahme. 22 sind es, glaube ich. Von dem her, es fühlt sich relativ normal an. Klar, vielleicht wäre hier und da das, wie gesagt, mir nicht sparen können. Das ist so ein Automatismus bei mir leider. Aber an sich fühlt sich's fast an wie neue Aufnahme. Also gehen wir's an.
Genau, und deswegen auch der Hinweis an euch nochmal an der Stelle, wir haben das jetzt offen extra kommuniziert, weil wir wissen, dass es durchaus sein kann, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas Unstimmigkeit herrscht, das ein bisschen vielleicht aus dem Kontext wirkt. Auch das, was ihr nachher von Philipp noch hören werdet, wir bitten da echt vielmals um Entschuldigung und seid nachsichtig mit uns, seid gnädig. Wir tun echt unser Bestes, auch wir hatten in den vergangenen Tagen sehr, sehr wenig Schlaf und wer weiß, ob da dann irgendwo mal einfach irgendwas falsch eingestöpselt wurde oder irgendwas verdaddelt. Wir versuchen für euch das bestmögliche Produkt rauszubringen und das macht uns einfach Spaß und deswegen sitzen wir jetzt hier nochmal, Felix. Lass uns nochmal unsere Gedanken zusammenfassen zu dem Spiel gegen Paris. Ich glaube, der Tenor, den wir hatten, war von Anfang an, da wurden einem die Grenzen aufgezeigt. Da war eine Spitzenmannschaft, die leider auch Ousmane Dembélé eingeschlossen an ihrem Tag ihr volles Potenzial abgerufen hat und ein VfB, der für meinen Eindruck irgendwie mit der Größe des Moments nicht so ganz zurechtgekommen ist und da ein bisschen erdrückt wurde, glaube ich, von all dem, was da so los war am Mittwoch ab 21 Uhr.
Ja, das hast du direkt am Anfang schon gemerkt. Die kamen schon raus mit den Hosen ordentlich voll. So sah es zumindest aus, wie das 1-0 fällt, ist ja das beste Beispiel, dass ein Carrasco das Ding quasi blind ins eigene ausschießt und dann eine Ecke schenkt und das Ding reinfällt, war so ein bisschen beschreibend. Wir hatten diese 1-2 Wagnermann-Szenen, wo er sich irgendwie quasi selber austribbelt an der Außenlinie. Also da war schon Nervosität drin. Dadurch kam halt auch nie groß irgendwie Ballstaffetten zustande oder irgendwie irgendwas. Du hast von Beginn an gemerkt, dass PSG gerade über die Flügel Dinge mit dir anstellen kann, die kurz vor nicht jugendfrei waren. Die haben den VfB oftmals überrannt. Und ja, so war es dann halt leider nicht dieser historische Abend, der es hat werden müssen, aber auch bei der PSG-Leistung. Ich glaube, das darf man ganz groß machen, dass es vielleicht mit die beste Leistung war, die die Franzosen die Saison bisher abgerufen haben. Ich glaube, Mittelstädt hat es auch nach dem Spiel gesagt, dass der VfB eine Top-Leistung gebraucht hätte, hat er nochmal quasi wiederholt und gesagt, ja gut, aber Top-Leistung, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt gereicht hätte gegen dieses PSG. Also ja, es spielte so ziemlich gar nichts in die Karten an dem Abend und damit ist es ja so ein bisschen ein Schade drum. Es ist keine weitere Runde, keine weitere, zumindest einmal Reise, einmal Heimspiel mit Hin- und Rückspiel. Aber ich glaube, der Stolz überwiegt ja auch bei allen Verantwortlichen, auch bei so ziemlich 95% der Fans von dem, was ich alles so drumherum gelesen und gehört habe.
Definitiv. Und nicht umsonst haben wir diese Folge am Donnerstag nach der Reise ist vor der Reise benannt, weil wir A, den Blick nach vorne richten wollen. Das werden wir im zweiten Teil tun. Aber auch, weil all das, was am Mittwoch passiert es, nicht nur möglicherweise, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, einen riesigen Lerneffekt für die Mannschaft darstellen wird, weil für fast alle, die da im roten Brustring auf dem Platz standen, war es schlicht und ergreifend die erste Champions-League-Saison und dann kann das einfach passieren. Du kennst diesen Moment nicht, du hast diese Erfahrung nicht. Paris spielt seit Jahren auf diesem Niveau. Genau diese Spiele sind übrigens auch schon sehr oft in solchen entscheidenden Momenten gescheitert. Deswegen ja, überrascht das eigentlich gar nicht so sehr und ich habe auch gemeint, vermutlich wird sich erst in der nächsten Saison zeigen, ob der VfB einen Lerneffekt daraus ziehen konnte, weil in der nächsten Saison, in welchem internationalen Wettbewerb auch immer du vertreten bist, und wir hoffen, dass der VfB da vertreten sein wird, das sieht in der Liga ja ganz ordentlich aus momentan, dann wirst du genau diese Erfahrungswerte mitnehmen und dann wirst du die Möglichkeit haben zu zeigen, habe ich etwas gelernt daraus. Und eine Sache, die halt eben wahnsinnig aufgefallen ist, ist, Felix, wir haben es im Vorfeld schon des Paris-Spiels besprochen, das Stadion wird brennen, haben wir angekündigt, das ist auch passiert. Ich glaube, du warst mittendrin, Philipp und ich saßen auf der Medientribüne und die Lautstärke war, es war ohrenbetäubend. Und ich glaube, allein rund um die Choreo, die Stimmung im Stadion, diese Euphorie, wie der VfB diese Fans begeistert und mitnimmt, das muss unfassbar gewesen sein, auch für dich, ne?
Ja, ich stand mal wieder in der Choreo, also unter der, ja, der Beschwörer, dem Beschwörer quasi mit der Glaskugel in der Hand, unter der war ich drunter, unter dem Beschwörer, unter der Plane, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, von Beginn an vor allem, als natürlich noch 0-0 stand, da hat es wirklich gescheppert dermaßen. Das Stadion war bereit. Klar, so 0-1 ist dann recht schnell ein Dämpfer, aber auch trotzdem da war die Stimmung hoch. 0-2 dann später und dann irgendwann natürlich hat es auch da in der Hinsicht nicht den historischen Rahmen bekommen, den es bekommen hätte, wenn es lange 0-0 steht, lange 1-1 steht. Vielleicht die anderen Plätze mitspielen, wenn du hinten liegst, was ja auch ganz kurz nur der Fall war mit City und mit Zagreb. Aber auch da muss man die Kurve loben, haben wir auch gestern getan, tun wir auch jetzt nochmal. Ich konnte es ja auch sehen von mir aus, wie gesagt, bin ja mittig, Sitzbereich in der Kurve und da hast du gesehen, da ist auch der Capo vorne auf dem Podest ein, zwei, dreimal quasi Hand unters Kinn und quasi nach oben, ne, so Kopf oben behalten. Vermutlich fliegen wir raus, so der Tenor quasi, aber wir zelebrieren nochmal, dass wir hier Champions League gespielt haben. Das hast du gemerkt nach dem Anschlusstreffer oder dem Ehrentreffer zum 1-4, der glaube ich auch nochmal schön war, so, ja, als Abschluss, also mal, dass du nicht mit 0-4 aus der Partie gehst, und natürlich gerade am Ende nochmal, ne, nach all der Scheiße geht's auf die Reise, zelebriert, Richtung DFB-Pokal gesungen, also da hat das Stadion, glaube ich, wie die Spieler am Ende des Tages auch wirklich, ja, das Ding mit Ehre zu Ende gebracht und wirklich auch Größe bewiesen.
Dieses Stadion ist einmalig, hat Sebastian Hoeneß nach dem Spiel gesagt, weil das waren ganz interessante Momente, die du ansprichst, die haben Philipp und ich auch oben auf der Medientribüne verfolgt. Nach dem Spiel, als sich die Mannschaft ja fast ein bisschen entschuldigen wollte vor der Kurve, hatte ich den Eindruck, was aber in dem Fall gar nicht so nötig war. Es war halt, wie gesagt, ein schlechter Tag im Büro, den hat jeder, den haben die Spieler, den haben wir, den habt ihr da draußen vielleicht auch mal. Und Sebastian Hoeneß so mit ein paar Meter Abstand weiter hinten, so fast am Mittelkreis, hat das alles auf sich wirken lassen und hat das dann noch hinterher gesagt, was da passiert ist in all den Monaten, bei all den Spielen, das wird bei ihm ganz, ganz tief eingebrannt sein, das wird er niemals vergessen und das kam auch so ehrlich rüber, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, daran zu zweifeln. Und das waren sehr bewegende Worte, wie ich fand. Auf einer Pressekonferenz kommt das sehr selten vor, dass man als Journalist da sitzt, mittippt für die Stimmen und kurz mal schlucken muss, weil man merkt, was der Trainer da gerade rausgelassen hat. Aber genau so hat das, glaube ich, jeder gefühlt in dem Moment.
Und vor allem ja auch nicht direkt daraufhin gefragt. Ich glaube, diesen Weg hat er quasi selber gewählt, in einer anderen Fragestellung noch das zu erwähnen im Stadion. Also ich glaube, da sieht man schon die Würdigung von allen. Und wie du gesagt hast, wenn man auf nächstes Jahr schaut, jetzt mal davon ausgegangen, dass ein Hoeneß noch da ist, zum Beispiel Stiller, ersten Tag davor verlängert als Zeichen vor diesem Champions-League-Spiel. Ich habe es gestern schon mal gesagt und tue es auch nochmal so ein bisschen Hot-Take-mäßig, auch einfacher Hot-Take, weil er nicht so kommen wird. Aber wenn der VfB mit der Erfahrung von diesem Jahr, mit der Erfahrung, sagt von einem Spiel wie in Belgrad zum Beispiel, bei der VfB, das haben wir auch besprochen, oder ist ja auch klar, hat das Ding nicht gegen PSG verloren. Das sind die vielen Punkte aus Belgrad, vielleicht auch gegen Prag zu Hause. Aber die Rechnerei ist da ein bisschen, ja, müßig, weil du kannst ja auch nie im Leben mit einem Sieg bei Juventus rechnen, die 3 Punkte fest einrechnen und zack, bist du wieder am Ende des Tages bei diesen 10, 11 Punkten eben. Aber wenn die ja so zusammenbleiben und nochmal dieselben 8 Gegner bekommen würden, glaube ich, dass sie nächstes Jahr weiterkommen würden. So ein bisschen als Hot Take, was ja eben genau, was du gesagt hast, in die Richtung Erfahrung spricht. Die musst du eben machen. Vielleicht brauchst du so ein Spiel wie in Belgrad. Es hätte ja auch fast gereicht, aber es hat eben jetzt dieser eine Punkt gefehlt.
Ja, und wurde ja auch angesprochen, ne? KI ist das eine oder all die Berechnungen, die im Vorfeld gemacht wurden. Ganz zu Beginn im Sommer hieß es, ne, 8 Punkte könnten vielleicht reichen, 9 werden schon ziemlich sicher reichen. Am Ende haben für Dinamo Zagreb nicht mal 11 Punkte gereicht. Das ist unfassbar. Hab dann mich ein bisschen in die Tiefen der Mathematik begeben und es gibt tatsächlich 2 Erklärungen dafür, warum das so ist. Die eine Erklärung ist, dass es eine riesige Diskrepanz gab. Also, dass du oben vorne Mannschaften hattest wie Liverpool, die viel weggenommen haben, unten viele Nuller oder Mannschaften, die sehr wenige Punkte geholt haben. Also es hat sich nicht so verteilt, wie sich das eigentlich in der mathematischen Kurve manchmal so zuträgt. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, es hat in dieser Champions-League-Liga-Phase weit unterdurchschnittlich wenige Unentschieden gegeben. Also normalerweise sind ungefähr 20% der Spiele enden unentschieden. In der Champions League jetzt gab es teilweise Spieltage von 18 Spielen, wo 1 oder 2 Spiele unentschieden ausgegangen sind. Und, soweit komme auch selbst ich, bei einem Unentschieden werden halt nur 2 Punkte verteilt, nämlich für jedes Team 1. Bei einem Sieg werden 3 Punkte verteilt an 1 Spiel. Und die Tatsache, dass viel mehr Punkte generell in dieser Liga verteilt wurden, als am Anfang angenommen, hat halt dazu geführt, dass sich das alles ein bisschen wild hochgeschaukelt hat. Und naja, jetzt hat man mal die ersten Erfahrungswerte. Und wie gesagt, Felix, wir haben es ja besprochen, das wird der VfB auch mitnehmen. Und sich vielleicht auch von sowas, von solchen Rechnereien nicht mehr irgendwie groß beeinträchtigen lassen, sondern einfach sein Ding machen. Und ja, wir haben es angesprochen, es gab vielleicht die ein oder anderen Spiele, na, wenn man sich im Nachhinein anschaut, Sparta Prag hat in den ersten 2 Spieltagen 4 Punkte geholt und danach kam nichts mehr, konnte auch keiner ahnen. An dem Abend haben wir das Spiel auch so eingeordnet, nach dem Motto, unentschieden ist dann okay mal an so einem Abend. Aber so ist es. Ich glaube, und das ist das Wichtigste gewesen, dass auch am Mittwochabend keiner im Stadion irgendwie sauer war. Es war natürlich eine kleine Enttäuschung da, aber na, auch viele Fans, mit denen du gesprochen hast, haben gesagt, hey, es ist noch keine 2 Jahre her, da hat man gegen den Abstieg gespielt. Da hast du in der Relegation um die blanke Existenz gekämpft und jetzt bist du halt in der Königsklasse ausgeschieden. Was sind das eigentlich für Luxusprobleme?
Eben. Und du bist ja in der Liga auch gerade, kommen wir nachher Richtung Gladbach drauf, in der Situation, wo du nicht sagst, ja super, jetzt ist hier das Highlight weg. In der Liga haben wir so ein bisschen, ja, quasi erwischt, was man erwischt mit Dreifachbelastung, es sind gerade 12, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Die Highlights bleiben ja, du hast noch eine Youth League zum Beispiel, du hast den Pokal noch, wo die Chance aufs Halbfinale besteht und dann mal gucken, wie weit das gehen kann. In der Liga hast du die Chance, auf jeden Fall Europa League, Champions League in diesen Plätzen das Ding zu beenden, was natürlich jetzt auch in die Karten spielt, weil du weniger Belastung hast, ein bisschen mehr wieder richtig Training auch machen kannst, das muss man ja auch mal sagen. Und ja, von dem her, wie gesagt, es war auch ja auch für alle neu, dieses Modell, dieses neue Liga-Phasen-Modell. Da gab es ja auch einige Überraschungen, dass Madrid da sich, dass City da nochmal am Ende richtig ackern muss. PSG war ja davor auch nicht solide durch. Ich glaube, da konnte kein Computer der Welt damit rechnen. Und ich würde mich auch fragen, wie viele Computer der Welt beispielsweise diesen überragenden Sieg, den uns auch keiner mehr nimmt, bei Juventus, wo du ja auch dabei warst, wie viele Computer den vorausgerechnet hätten. Also von dem her, ja, wird, glaube ich, die KI für nächste Saison ein bisschen andere Punktzahlen rausgeben, die dann zu 99% oder 100% fürs Weiterkommen reichen.
Ja, es ist auch spannend, ne, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die Konstellation für die nächste Auslosung anschaut. Also Real, City, Bayern. Eine von diesen 3 Mannschaften wird das Achtelfinale nicht erreichen, weil sie in den Playoffs jetzt gegeneinander gelost werden, wie auch immer. das haben wir tatsächlich noch nicht in der Sendung drin, weil die ein bisschen später stattfindet, aber auch das ist natürlich völlig verrückt. Ich würde sagen, Felix, wir haben jetzt versucht, das Ganze mal so ein bisschen gefühlig einzuordnen rund um das Spiel, vielleicht auch schon ja die gesamte Stimmung, die viele Fans auch hatten am Mittwoch, am Donnerstag noch. Lass uns mal ganz kurz auf sportlich blicken, was dieses Spiel so ein bisschen begleitet hat, und da würde ich sagen, hören wir mal, was Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu sagen hat.
Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht über das Ergebnis und natürlich auch über die Art der Niederlage. Haben uns natürlich da was ganz anderes vorgenommen. Wir haben eine Kombination aus einem Horror-Spielverlauf. Ich glaube, klar, Entstehung auch zur Ecke ist bitter. Tor nach der Ecke kann mir keiner erzählen, hat auch keiner erzählt, dass das in irgendeiner Form einstudiert war. Steht 1-0, ja, komm nicht gut rein, ein bisschen Aufregung spürbar gewesen, und trotzdem haben wir noch zwei Situationen, eine sehr, sehr gute Situation, wo wir vielleicht in der Lage sind, mit dem Tor auf jeden Fall das Stadion mal zum Abheben zu bringen und uns vielleicht diesen Schuss Mut und Überzeugung zu geben, den du brauchst, um gegen so eine Mannschaft zu bestehen. Und dann, das ist der zweite Punkt, haben wir heute gegen eine Mannschaft gespielt, die, das wussten wir, sehr, sehr stark ist, die das Spiel ja sehr, sehr ernst genommen hat, natürlich, und dann schon eine enorme Qualität auf dem Platz gebracht hat. Und das muss man dann neidlos anerkennen. Sie waren besser heute in vielen Bereichen und haben das Spiel unterm Strich auch verdient gewonnen. Ich möchte meiner Mannschaft trotzdem ein großes Lob aussprechen. Auch heute, und das war nicht einfach, auch heute hat sie aus meiner Sicht Charakter gezeigt. Wir sind nochmal aus der Halbzeit gekommen, nach einer Horrorhalbzeit, und haben es nochmal versucht. Und ich glaube, wir hatten auch da nochmal einen Moment, einen langen Ball auf Chris, den er möglicherweise besser mitnehmen kann. Und dann stehen wir 1-1 vorm Torwart. Ohne dass ich jetzt irgendwas heraufbeschwören möchte, dass das der große Knackpunkt gewesen wäre des Spiels und wir dann das Spiel gedreht hätten. Aber es wäre halt dieser Moment gewesen, um mal zu sehen, was passieren kann. Und das war der zweite, den wir haben verstreichen lassen. Aber die Jungs haben es weiter versucht. Die haben es weiter versucht. Natürlich war mit dem 4-0 die Messe gelesen. Und trotzdem, wir sind weiter angelaufen. Wir haben noch ein Tor gemacht. Und können erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb rausgehen. Das ist das, was ich spüre. Und trotzdem ist es ja auch klar, dass ich große Enttäuschung spüre. Ich habe gehofft, dass wir die Reise verlängern können, das war das große Ziel, und das haben wir nicht gereicht. Trotz 10 Punkte vor der, bevor es losging, hat mir mal einer erzählt, die KI hat ausgerechnet, dass 10 Punkte zu 99% reichen. Die KI hat leider nicht recht behalten, beziehungsweise doch, möglicherweise kann sie behaupten, recht behalten zu haben, dass dieser eine Fall von 100, der eingetreten ist. Nein, nicht mal 11 Punkte haben gereicht. Müssen wir akzeptieren, ist bitter. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir werden die Erfahrung, die wir gesammelt haben, haben wir auch schon getan, glaube ich, mitnehmen, werden uns entwickeln, werden diesen Abend gemeinsam verarbeiten und versuchen natürlich direkt am Samstag als Mannschaft eine gute Reaktion zu zeigen. Und daran glaube ich auch fest, das hat die Mannschaft oft genug bewiesen. Die Mannschaft hat Charakter, und das wollen wir jetzt zeigen. Wir haben in der Bundesliga noch richtig was vor, und im Pokal haben wir auch noch ein super wichtiges Spiel am Dienstag, und deswegen gilt es jetzt für uns alle, ab morgen den Blick wieder nach vorne zu richten. Und das werden wir auch tun. Dankeschön.
Das war der Trainer des VfB Stuttgart. Und Felix, man hört raus, zum einen, wir können erhobenen Hauptes rausgehen aus diesem Wettbewerb. Ganz klar die Aussage. Ich glaube, da wird keiner widersprechen. Und was man bei ihm aber so ein bisschen auf der Enttäuschungsseite, würde ich mal sagen, rausgehört hat, war schon, dass auch er gesagt hat, naja, vielleicht war das in dem einen oder anderen Moment zu groß für uns. Man hat das gesehen in der einen oder anderen Situation. Ich glaube, man muss vor allem diese 16.-17. Minute hervorheben. Wenn da das 1-1 fällt und nicht das 0-2, dann erstens hebt das Stadion komplett ab. Und zweitens ist meine These, wird das Spiel auch ein bisschen ruhiger, weil ich glaube, dann hast du auch PSG soweit, dass sie ein Stück weit mehr Respekt vor dir haben. Vielleicht merken, oh, guck mal, die können was. Bevor wir hier verlieren, machen wir mal vielleicht ein bisschen Piano. Das ist nicht passiert. Statt 1-1 gibt es eine Weltklasse-Parade von Gianluigi Donnarumma und im Gegenzug nach VAR-Prüfung das 0-2. Und ich glaube, das war der, auch wenn es die 17. Minute erst war, aber da war dann, glaube ich, vielen klar, okay, das ist heute so einer dieser Abende, da läuft es nicht für uns.
Das war eine harte Doppelszene, gerade auch diese VAR-Überprüfung, weil man dachte, oder ich dachte, gut, Glück gehabt nochmal, ich glaube, abseits war es, gell? Ja. Glück gehabt nochmal, aber dann zählt das Ding halt doch. Und du hast gemerkt, je länger er sich den Finger ans Ohr hält, desto wahrscheinlicher wird es, dass es vielleicht doch ein Tor war. Ja, das war eine starke Parade, ich glaube, dahinter ist noch ein Verteidiger, der ihn klärt. Das wäre eine Szene gewesen, wo es dann vielleicht auf 1-1 steht. Das, wie gesagt, der Abend lief halt generell nicht in diese Richtung. In jede Drangphase ist irgendwas passiert. Da ist nochmal diese Riesenparade von Breblos, dann steht es schon noch ein bisschen früher 0-3. Aber auch dann fällt es 0-3. Nach der Halbzeitpause hast du gemerkt, die Kurve will, die spielen auf die Kurve. Die hatten nochmal ein bisschen Drang, waren galliger, waren wacher. Auf einmal lief es ein bisschen besser und mitten da drin hinein. Das war so, glaube ich, mein Bruch schlechthin, weil ich vielleicht ein bisschen, verblendet natürlich logischerweise, aber so bis zum 3-0 habe ich noch so ein bisschen dran geglaubt, dass vielleicht was geht, wenn hier ein frühes 1-3 fällt.
So Eintracht Frankfurt-mäßig vielleicht so ein bisschen.
Genau,
ne?
Das war so ein bisschen die Angst, dass vielleicht ja dann 2-3 ausgeht, aber dann mitten da in diese Drangphase hinein fällt dieses 4-0 von PSG, das auch so ein bisschen, das kam so unscheinbar daher, du hast gesehen, yo, na, die haben ihren Angriff da hinten auf die Unterkammer Kurve, Ball reingelegt, Dembélé zwirbelt das Ding irgendwie ins Tor, der war nicht mal groß platziert, aber eben trotzdem sehr schwer oder quasi nicht zu halten. Und auf einmal steht es hier 0-4 und damit war die Messe gelesen. Ich glaube, 2-3 Minuten danach gefühlt gegen City in Führung und damit war der gesamte Abend vorbei. Das war so ein bisschen noch mehr ein Bruch als dieses, also für mich persönlich zumindest, als diese Szene mit 1-1 und dann eben doch nur 0-2, weil da war noch viel Zeit auf der Uhr zumindest, aber spätestens mit dem 4-0 war es dann halt wirklich vorbei.
Ja, und man hatte generell den Eindruck, wie habe ich das am Donnerstag versucht zu erklären, wenn man so diesen Abend hat, ich habe mir das ein bisschen verglichen mit so einer Klausursituation, wenn ich damals in der Matheprüfung saß und ich hatte keine Ahnung oder fühlte mich irgendwie überfordert und hatte so eine Blackout-Situation und du musst irgendwie eine Riesenaufgabe lösen, du hast irgendeine Funktionsgleichung, die du auflösen musst und es scheitert aber bereits am ersten Schritt an der Ableitung. Dinge, die du eigentlich kannst, die du eigentlich völlig automatisiert drauf hast, gehen dann auch nicht mehr. Und das hast du dann beispielsweise gemerkt, ich meine, nach dem 0-2 oder 0-3 war es vom Anstoßpunkt, Joshua Wagnermann kriegt den Ball nicht gestoppt und der trudelt ins Aus oder auch natürlich die Szene vor der Ecke beim 0-1. Das sind dann einfach die Momente, wo du einfach gemerkt hast, dass Spieler, die es eigentlich können, an dem Abend einfach irgendwie auch ein Stück weit paralysiert wirken in der einen oder anderen Situation und vielleicht einfach, wie gesagt, erschlagen auch von der Größe des Moments, was dann irgendwo verständlich und menschlich ist, wenn man sowas einfach noch nie erlebt hat. Und jeder, der vielleicht da draußen schon mal so eine Prüfungssituation wie ich hatte in Mathe oder in anderen Fächern, kann vielleicht ein Lied davon singen.
Ja, das ist ein schöner Vergleich, vor allem wenn man, also schriftlich auch, aber vor allem auch mündlich, glaube ich. Also so mündliche Prüfungssituationen.
Oh ja.
Wenn man, weil da ist ja noch ein bisschen Publikum meistens, sitzt ein Lehrer da, vielleicht noch sogar der Rektor und sowas. Und das hatten sie ja auch. Da war ja eine Kulisse da, wo von der sie vielleicht ausging, dass sie eine gewisse Erwartungshaltung hat. Aber wie gesagt, das kann ja jeder Fan einschätzen, wie der Abend lief. Und das hatte ich ja so ein bisschen angedeutet. Du hast halt wirklich quasi keine kleinen Siege bekommen. Nichts. Du hast früh keine Zweikämpfe gewonnen. Als du mal eine schöne Drangphase hattest, kam PSG, setzt einen rein. Die haben ja auch gefühlt mit, keine Ahnung, was waren es am Ende des Tages, 5 oder 6 Torschüsse, 4 Tore gemacht. Also du hast halt wirklich in keiner Situation, in keiner Drangphase irgendwo mal diese kleinen Siege gefeiert, mal 3 schöne Pässe am Stück, mal 3 Zweikämpfe am Stück gewonnen. Die Nebenplätze laufen auf einmal mit den Ergebnissen. Das war einfach generell ein Abend, der ja, hat nicht sollen sein, aber wie gesagt, das ist ja auch alles gar nicht schlimm und gerade vor allem gegen PSG nicht, die einen Anspruch haben, dieses Ding irgendwann mal zu gewinnen, ist das auch alles andere als eine Schande und das haben wir auch schon jetzt öfter angesprochen.
Definitiv. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal den kleinen Switch und versuchen, die Fragmente ein bisschen zu recovern, die wir am Donnerstag noch retten konnten und hören mal, was unser Philipp Meisel in der ersten Aufnahme am Donnerstag zu dem Spiel zu sagen hatte. Hier sind seine Takes und seine Thesen zu diesem Spiel am Mittwochabend.
Die Elf, die da raus sind, die waren nicht bereit für das, was da auf sie gewartet hat. Und das hast du gesehen, das hast du gespürt. Das hat sich dann auch irgendwann auf die Leute übertragen, wenn auch nur temporär. Ja, für die zweite Halbzeit beispielsweise, um bei der Chronologie zu bleiben, ziehe ich jeden Hut, den ich habe, vor dieser Kurve und allen anderen auch. Ja. Aber das war nicht genug. Ich habe, wer unsere Insta-Story verfolgt hat, ich habe die erste Halbzeit beim Gang runter von der Pressetribüne durch das Treppenhaus mit zwei Worten beschrieben: nicht konkurrenzfähig. Und damit ist eigentlich schon genug gesagt. Ja. Man könnte jetzt hier den, sag ich mal, die Leute sezieren, durchgehen, wer was wo, und dann bei jedem Spieler fände man Themen, die ganze Sendungen füllen würden, würde der Sache nicht gerecht werden. Einfach, dass du bist eingeschult worden von den Jungs in den dunkelblauen Trikots und hast dir diese Niederlage auch in der Höhe verdient, abgeholt, und jetzt musst du eben daraus die richtigen Dinge ableiten. Und ich glaube, das ist auch das, worum es bei uns heute ein Stück weit zumindest, oder wenn es geht, den größeren Teil gehen müsste, soll, nach vorne gucken. Wie komme ich von dem Ding hier jetzt weiter und wieder in die Spur? Wenn man es also nochmal versucht, einen Schwenk zu machen, ohne jetzt den Einzelnen herauszuheben oder ihn in irgendeiner Form zu diskreditieren, aber du hast da Jungs auf dem Platz, die sind oder wollen sein oder wollen wieder werden Nationalspieler. Und dann musst du halt in solchen Spielen anders dastehen. Ja? Nur, wie du sagst, das kannst du dir halt nicht anknipsen. Das ist kein Lichtschalter, sondern sowas erwächst durch Erfahrung und durch Geleistetes. Und dazu können sie ja gar nicht in der Lage sein, weil es ihre ersten Aufgaben waren auf diesem Niveau, von zwei, drei Kollegen abgesehen. Wir wissen alle, wer da schon Champions League gespielt hat vor der Saison. Das sind erschreckend wenige in dem ganzen Kader. Und das hast du gestern in der ganzen Blüte gesehen. Was passieren kann, wenn du dem nicht gewachsen bist, gar nicht sein kannst, es eigentlich gar nicht sein kannst, was du da dir für eine Aufgabe reingeholt hast, sozusagen, die da vor dir steht. Geh die Höhnestzeit durch. Du findest keine drei Szenen, die so eklatant der eigenen Nervosität geschuldet sind oder waren, wie diese Ecke vor dem 0-2-1. Findest du nicht. Ja, das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass diese Mannschaft mental dem nicht gewachsen war, was da auf sie wartet, ja, was sie jetzt bewältigen muss. Und das ist aber auch vollkommen okay. Niemand muss den Stab darüber brechen. Im Gegenteil, dreh das ins Positive. Auch wenn ich mich jetzt hier anhöre wie irgend so ein Motivationscoach auf euren Insta-Slides nach zum 4. Aber wenn du wirklich auf die nächste Stufe willst, dann nimm das, was du da gestern erfahren hast, aber lass es nicht dich bestimmen, sondern nimm es als Funke, als Ausgangspunkt dafür, wo du hin willst und was du dafür tun musst, um dich dahin zu entwickeln. Dann hast du ein 1A Lehrbeispiel. Und du lernst eben nun mal nur aus Fehlern und aus Niederlagen. Man lernt nicht aus Siegen. Das ist belegt. So, und deswegen, ich habe überhaupt keinen Grund, mich in irgendeiner Form zu grämen, schon gar nicht bei der Perspektive, die auf dich gewartet hätte. Was will ich denn gegen Dortmund, Bayern oder irgendein Teamspiel, das ich schon gespielt habe? Das interessiert mich doch nicht. Was, dann konzentrier dich auf das, was jetzt wesentlich ist. Das ist Brot- und Buttergeschäft, habe ich gestern im 90+3 auch schon gesagt. Das ist Liga-Alltag, das ist Pokal, Halbfinaleinzug. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und ich weiß, es ist schwer, und ich weiß, es ist vor allem einfach aus meiner Warte, weil ich bin ja nicht betroffen, ich stand nicht auf dem Platz, zu sagen, schüttel das ab, ja. Aber genau da musst du hinkommen. Und wenn du dazu in der Lage bist, ganz kurz noch, dann hast du dir ein Asset drauf geschafft, das Spitzenmannschaften auszeichnet. Die kennen das jeden dritten Tag, immer an das Limit kommen, immer liefern, liefern, liefern. Und da bist du noch nicht, als Club, aber auch als Mannschaft nicht und auch der Trainer nicht. Und jetzt haben sie das schön eindrücklich vor Augen geführt bekommen, gleichzeitig Blut geleckt und eine 1A-Perspektive, und damit musst du jetzt weiterarbeiten. Ich glaube, du kannst unterm Strich mit Fug und Recht behaupten, du bist mit erhobenem Haupt vom Platz gegangen, ja, was die ganze Runde angeht, diese ganzen 8 Spiele. Verloren hast du das Rennen nicht an diesem Abend in Stuttgart, um die Qualifikation, um das Weiterkommen. Sondern du hast sie über die ganze Strecke hier und da hast mal abreißen lassen müssen, ja, wie man so schön sagt beim Biathlon. Und das hat sich halt dann gestern Abend in seiner ganzen Konsequenz offenbart.
Soweit also, wir wollten ihn nicht unerwähnt lassen, weil er war ja in der ersten Aufnahme mit dabei und ist natürlich fester Teil unseres Teams. Philipp, schöne Grüße. So, wir haben das einigermaßen zusammenfriemeln können. Danke auch an Mari an dieser Stelle, an unseren Producer, der, mein Gott, wir schlafen nicht nur wenig, wir machen noch Überstunden. Ja. Aber es macht einfach auch Spaß. Das waren also seine Takes. Jetzt haben wir noch was, was wir natürlich auch immer haben mit Blick auf so ein Spiel, nämlich unser Felix hat uns die Daten ja auch zusammengestellt und auch die konnten wir retten. Also hören wir mal rein, was es zu diesem 1:4 gegen Paris noch zu sagen gibt.
Der Main VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ich mach's so gut es geht kurz und schmerzlos. Natürlich hauptsächlich von der UEFA. Die Daten offiziell wie immer der Start von FODMOP, weil die UEFA keine Expected Goals-Werte liefert. 0,59 zu 2,41. Also natürlich ein bisschen Überperformance bei PSG an der Stelle, aber trotzdem natürlich ein hochverdienter Sieg. Auch das der niedrigste Wert beim VfB aus diesen 8 Gegnern oder zweithöchste, aber auch von ganzen VfB-Gegnern. 2:6 Schüsse aufs Tor, Angriffe relativ ausgeglich, 39:46. Ist die Frage, wo die UEFA da anfängt, wo sie aufhört, was jetzt bei dem genauen Angriff ist. Aber das ist auch der zweitschlechteste Wert beim VfB und der zweitbeste bei den VfB-Gegnern. Also spielt alles einfach so ein bisschen mit. Ballbesitz 41:59%. Auch das eine deutliche Statistik, weil es war das einzige Mal in diesen 8 Spielen, dass der VfB unter 50% war. Also auch das einzige Mal, dass er weniger hatte als sein Gegenüber. Passquote 81:89%. Auch das der geteilt schlechteste Wert des VfB. Die hatten es auch schon in Bratislava, die 81. Und eben auch der beste Wert, geteilt beste unter allen VfB-Gegnern. Also das, wie gesagt, VfB nicht den besten Tag erwischt. Und PSG dafür halt einen ziemlich guten. Pässe natürlich auch einige mehr auf PSG-Seite, auch das der höchste Wert bei den Gegnern, 610 Stück, beim VfB 431, Ecken auch deutlich, auch so ein bisschen ein Zeichen beim VfB, oft wenn sie viele Ecken kassieren, laufen die Spiele eher selten gut, 2:8 in dem Fall, Ballgewinne 48:44, ausgeglichene Nummer, Paraden 2:2 auch, Laufleistung auch, der VfB 1,6 Kilometer mehr gelaufen, auch das der höchste Wert beim VfB immerhin, wie gesagt, mit Ehre sich verabschiedet, 121,9 Kilometer abgespult, 10:8 Fouls, auch das geringe Werte. Damit, um es nochmal einzufangen, Platz 26 aus den 36 Teams, 2 Plätze unter dieser Linie zur Zwischenrunde, 10 Punkte, das ist angesprochen, 3 Siege, 1 Remis, 4 Pleiten und eben minus 4 Tore. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema des Torverhältnisses für eine mögliche nächste Saison im europäischen Wettbewerb. Ein Punkt und quasi ein besseres Tor hätte gefehlt. Brügge ist ja weiter mit 11 Punkten und minus 4 Toren auf 24. Und den Abschluss nehmen wir noch mit, weil wir auch die Top 3, Flop 3 hatten, nehme ich auch die Clubstatistiken rein. Jetzt ist die Ligaphase vorbei, jetzt gehen sie schön weiter in ihre Knockout-Stages. Aus allen 36 Teams, wie gesagt, alle 36 verglichen, ist der VfB auf Platz 4 in den Abschlüssen gesamt in der Champions League. Abschlüsse aufs Tor, Platz 12, das ist schon ein Unterschied, aber trotzdem noch stark im Vergleich. Versuchte Pässe, Platz 6, gelungene Pässe, Platz 7, Ballbesitz, Platz 5, Flankenversuche, Platz 3, gelungene Flanken, Platz 2 sogar, Angriffe, Platz 6, Ecken, Platz 3, Ballgewinne, Platz 7, gewonnene Zweikämpfe insgesamt auch Platz 9. Gegentore ist halt ein Thema, Platz 8, also von oben quasi Platz 1 hat die meisten und das ist eben Platz 8 natürlich schon ein bisschen viel. Begangene Fouls Platz 10 und gefoult worden Platz 7. Also da sind Statistiken dabei, wo du auf Platz 5, Platz 3 in wirklich interessanten und guten Statistiken bist, gerade in Richtung Offensive. Das darfst du auf jeden Fall mitnehmen. Und wie gesagt, den Dembélé habe ich schon angesprochen vorhin, fand ich noch nett, diese 9,7 bei FODMOP. Und ja, worauf es hinausgelaufen wäre mit BVB, Atalanta und Co. Hochrechnungen KI hat man ja auch schon.
So, das ist jetzt interessant, weil ich sage normalerweise danke Felix, wenn Felix nicht da ist. Jetzt sage ich danke Felix und Felix ist da. Es ist ein bisschen Inception diese Woche.
Ja, es ist ein bisschen komisch, aber gut. Mir wurden die Daten abgenommen, der Monolog abgenommen, der manchmal mir in Richtung Double-Time-Ups irgendwie wegrutscht. Also von dem her nehme ich das, dass wir quasi einen Spieler haben, obwohl ich hier in der Aufnahme bin.
Also danke Felix. So.
Sehr gerne.
Wir haben mit Blick dann auf die gesamte Reise des VfB in der Champions League uns überlegt, wir suchen uns jeder mal unsere Top und Flop 3 raus aus dieser Reise, von diesen 8 Spielen, die es gab für den VfB. Felix, was hast du dir rausgesucht? Was ist das, was dir so an Momenten aus der Champions League hängen bleibt?
Jetzt bin ich gespannt, ob ich auf die gleichen 3 komme wie gestern. Die 1 bleibt 100% klar in Sachen Top. Das ist Madrid, das ist das Gesamtpaket Madrid, auch aus persönlicher Sicht, das war das Auswärtsspiel, wo ich dabei war, wo ich auch dann quasi im neutralen Bereich mit sehr, sehr starker Nähe zum Gästeblock im Stadion war. diesen VfB Away Charter mitgemacht habe und so die ganze Reise begleitet habe, war auch für mich klar, ich habe schon mal Champions League gesehen mit dem VfB, aber es war 2009, 2010, da war ich entsprechend 9 und 10 Jahre, deswegen war ich dann nie im Stadion. Das war das erste Mal Champions League im Stadion für mich, dann noch in Madrid, was da die VfB-Fans abgefeiert haben im Spiel, in der Stadt drumherum, alles super friedlich, alles super euphorisch. Eine Leistung, wo ich dabei bleibe, dass sie an einem bisschen besseren Tag auch einen Punkt verdient gehabt hätte oder den Punkt bekommen hätte, verdient hätten sie ihn, aber sie haben ihn nicht bekommen, weil Madrid dann Madrid Dinge getan hat. Die 2 ist wahrscheinlich dann direkt hinterher Prag und spezifisch die Choreo, weil auch da erstes Heimspiel in der Champions League, die Vorfreude war da. Es war auch dann die Youth League, wo ich ja auch immer dabei sein durfte bei den Heimspielen und eben diese große Choreo und jetzt dann trotzdem auch nochmal PSG, weil auch nochmal die Choreo, die sehr beeindruckend war, diese Stimmung. Ich hatte lange nicht mehr so eine Anspannung, sag ich mal, aber es war eine positive Anspannung, weil ich habe vorm Spiel gemerkt und mir gesagt, so, du hast hier quasi die Anspannung gerade drin, als würden die gleich um Abstieg von der zweiten in die Liga spielen, das tun sie ja nicht, aber weil einfach so eine Anspannung von wegen, boah, wenn das hier nachher läuft, dann erlebe ich hier nachher einen historischen Abend.
So ein Kribbeln.
So ein Kribbeln kurz vor Bauchschmerzen, das war ganz untypisch für mich vor VfB-Spielen, aber ja, dieses Gesamtfeeling mit der Choreo plus eben dieses absolut würdige Ende, diese Stimmung im Stadion, das wäre meine Top 3. Und bevor ich die Flop 3 mache, mach du mal gerne deine Top 3 noch.
Ja, gerne. Also die haben sich teilweise sogar gedeckt. Das erste Top ist für mich absolut auch die Choreo gegen Prag gewesen, weil das war für mich klar das erste Spiel in Madrid, absolutes Highlight für alle, die dabei waren. Aber ich hatte so bei diesem Heimspiel gegen Prag so das Gefühl, dass die gesamte VfB-Familie zum ersten Mal hier ist und sich versammelt, um diesem Anlass sozusagen gebührend Rechnung zu tragen. Und diese Choreo auch als einer der ein bisschen älteren Semester wie ich mit diesem Konterfei, mit diesem epischen Bild vom 2-1 gegen Manchester damals, auch da werden direkt Erinnerungen wach. Das war dann für mich wirklich so ein absoluter Gänsehautmoment. Der zweite Gänsehautmoment war den Moment, als El Bilal das 1-0 in Turin erzielt, in 90+2. Nach all dem, was sich auch in diesem Spiel aufgebaut hat und diese Leistung, die der VfB gebracht hat, man wirklich irgendwann dann das Gefühl hatte, heute soll es nicht sein, aber es wäre so verdient und dann passiert es doch noch. Also als El Bilal das Ding reinhaut, man ist auch auf der Medientribüne in den, sagen wir mal, 99% der Fälle hält man sich zurück und nimmt Dinge stoisch zur Kenntnis. Man muss ja auch schreiben und tun und ist konzentriert und fokussiert. Es gibt so die ein oder anderen Momente, wo man selbst dann da oben mal kurz die Fassung verliert. Legendo war natürlich so ein Ding. Puh. Und ich muss gestehen, als El Bilal das Ding reinhaut, habe vielleicht auch ich den kleinen Kakao in mir entdeckt, der auf der Turiner Tribüne ein bisschen seine Emotionen zeigt. Und der dritte Moment, das ist vielleicht gar kein Moment an und für sich, sondern das war für mich Bratislava und zwar in der Gesamtheit, weil das so ein bisschen alles symbolisiert, was Europapokal für mich ausmacht und zwar im besten Sinne. Das war für die Fans, die da waren, eine tolle Reise, das ist eine schöne Stadt gewesen, das ein Schmuckkästchen von Stadion, ein erfolgreicher sportlicher Abend, tolles Essen, Trinken, also einfach so ein 2-3-Tagestrip. Für mich war er dienstlich, aber für viele Fans war es einfach nur schön dort. Ich habe so viele glückliche VfB-Gesichter gesehen, da wird man in den Arm genommen. Menschen, die Fotos machen von der Stadt, vom Stadion, glücklich sind und einfach das festhalten wollen. Also Bratislava als Gesamtheit, was einfach internationales Flair ausmacht, das ist für mich so der dritte gewesen.
Und da merkt man schon direkt, wenn man so über Top und Flop nachdenkt, ich hätte bei Top auch noch so viel mehr listen können. Du hast das Bilal-Tor angesprochen. Ich war in Bratislava nicht dabei, aber alles, was erzählt wurde, gerade eben mit dem Wissen, was davor in Belgrad war, war das ja nochmal eine richtige Wohlfühloase, die genau. Auswärtsreise.
Genau, gerade auch deswegen. Es gab ein 5-1 gegen Bern, Felix.
Ja, das sprechen wir nicht mal an.
Das ist unfassbar. Ja,
das ist ziemlich verrückt und bei Flop 3, die Nummer 1 ist klar, die ist Belgrad. Ich war nicht vor Ort, aber alles, was drumherum war, war ja erstmal nicht so schön. Die Partie war nicht so schön, ordentlich einen draufbekommen. Und danach wird es tatsächlich schon echt schon schwierig, hier noch groß eine Flop 2 oder Flop 3 zu machen, weil man eben auch so ein bisschen, ne, immer noch weiß, wo man herkommt und nicht übertreiben möchte. Aber ich habe, glaube ich, eine Variante gefunden, wie ich es hinbekomme. Ich glaube, die 2 ist für mich tatsächlich dann trotzdem nochmal Prag, einfach weil das hatte ich, glaube auch nach der Folge oder in der Folge nach Prag so ein bisschen das Gefühl, boah, vielleicht fehlen diese Punkte und die Hoffnung war da, ey, in Madrid war das so stark, jetzt hast du das erste Heimspiel in der Champions League, Prag ist jetzt nicht der Riesenname, die haben sich den Punkt am Abend verdient gehabt, aber die Hoffnung war schon da auf einen Heimsieg, deswegen das so ein bisschen die Flop 2. Und die Flop 3 ist dann trotzdem, wie gesagt, auch das, versteht mich da bitte richtig, trotzdem das Ausscheiden, aber einfach nur, weil ich die Hoffnung hatte, wie gesagt, das wird kein Riesenrun, vielleicht wären sie auch danach schon rausgeflogen, aber die Hoffnung war da auf nochmal 2 Spiele, damit auch das Potenzial, vielleicht nochmal eine Auswärtsreise mitzumachen, deswegen so ein bisschen das, die Flop 3, vielleicht wäre es schon in der Zwischenrunde vorbei gewesen, Achtelfinale, müssen wir gucken, wie gesagt, vom Gefühl her fand ich, über die 8 hätten sie es auch verdient gehabt, aber auch das, um das noch mit reinzunehmen, tut ein bisschen oder ist ein bisschen angenehmer jetzt dann später auch vielleicht zu gucken, was jetzt so an Auslosungen kam, wenn wir wissen, der VfB kommt durch und die Gegner wären, ich glaube, BVB oder Atalanta gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau.
Die einen hatten wir schon, das wäre cool gewesen mit Italien vielleicht nochmal, Atalanta auswärts, aber gerade Dortmund oder auch die Bayern waren ja mal möglich. Ja, deutsches Duell brauche ich nicht nochmal. Das macht es ein bisschen angenehmer zu wissen, die nächsten Zwischenrundenpartien wären gar nicht so grandios gewesen.
Es ist wirklich so. Atalanta und Dortmund wären die Gegner gewesen, also eine 50-prozentige Chance, dreimal in 10 Tagen gegen den BVB zu spielen, und das kann ja nun wirklich keiner wollen.
Gegen den Kovac-BVB.
Auch Stand jetzt.
Stand jetzt.
Und Atalanta, ja, wäre vielleicht noch schön gewesen, aber ja, wenn dann vielleicht da wirklich im Pool was gewesen wäre, à la Milan, à la Lille, à la, weiß nicht, Brest, Celtic, irgendwie sowas ganz Verrücktes, was wirklich das nochmal potenzieren würde. Ja, aber tatsächlich Atalanta und Dortmund habe ich jetzt nicht so sehr nachgetrauert, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Meine 3 Flop-Momente, die setze ich tatsächlich in Anführungsstrichen, weil wirkliche Flops waren es gar nicht. Und wenn ich über die Momente nachdenke, sind es wirklich Momente. Und das ist, glaube ich, das, was was nochmal bekräftigt, dass diese Reise des VfB eine sehr, sehr positive und schöne war. Weil während ich bei den Top-Momenten habe ich eher so ganze 3 Tage drin, wie Bratislava. Bei den Flops habe ich wirklich nur einzelne, fast schon Sekundenbruchteile drin. Der erste ist Rüdiger 2-1 Madrid, Ecke Modric, Kopfball Rüdiger, so denkst du dir ausgerechnet, der auch noch, du machst ein sehr ordentliches Spiel, kriegst so ein bisschen Stich ins Herz und holst dann doch nichts in Madrid. Der zweite Moment war 1-1 Silas in Belgrad, ähnlicher Stich. Du führst 1-0, hast eigentlich alles im Griff und dann kommt ausgerechnet Silas und du denkst, okay, das ist ein Abend, der vielleicht doch nicht in die Richtung geht, in der du es dir so vorgestellt hast. Und der dritte kleine Stich ins Herz, der war dann eben gegen Paris, diese 16., 17. Minute, statt 1-1 steht es 0-2. Also das sind wirklich so einzelne Nadelstiche gewesen, die so aus negativer Sicht da sind, die aber wirklich auch schnell abgeschüttelt werden. Also wenn mich jetzt einer fragt, und das ist tatsächlich 1-2 Tage erst her, aber wenn mich einer fragt, wie würdest du das bilanzieren, 2 Tage nach dem Aus des VfB, da bleiben bei mir eigentlich nur die schönen Dinge in Erinnerung. Und das muss ich mir nicht mal konstruieren, sondern das ist einfach so. Und ich hoffe, dass es vielen da draußen auch so geht. Dann wollen wir mal hören, was Herr Meisel an Top- und Flop-Momenten noch hatte aus der Champions League, und holen das nochmal kurz aus der Konserve. Bitteschön.
Top 3 U19-Spiel gegen Bergamo. Bratislava in Gänze und dieser Moment des Zusammentreffens der großen Fangruppen bei dem Fan-Meeting Point vor dem Madrid-Spiel. Das ist immer noch, ich kriege sofort feuchte Hände und Gänsehaut, weil das einfach ein Moment war, der in seiner Wucht, in seiner Energiedichte, das, darauf hast du all diese 1,5 Jahrzehnte gewartet. Das war richtig stark. Flop 3, der erste ist ein persönlicher, der kleine medizinische Notfall, der mich dieses El Bilal-Tor in Turin hat verpassen lassen, weil ich im Taxi saß, auf dem Weg zum Hotel. Belgrad und Belgrad.
So, hätten wir das auch, und ich glaube ja, wir haben es gehört auch bei Philipp, Belgrad und Belgrad hat er gesagt, also ja, das ist so ein bisschen natürlich der Knackpunkt gewesen, aber auch da, gib uns die doch nochmal in eine der nächsten Jahre, dann geht das Ding anders aus, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ob es für den VfB Lerneffekte gibt aus all dem, nicht nur längerfristig mit Blick auf mögliche weitere internationale Spielzeiten, sondern schon kurzfristig mit Blick auf Gladbach und Augsburg, das besprechen wir nachher. Jetzt gehen wir erstmal kurz in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Damit sind wir bei unsere Nachrichten aus dem Nachwuchsleistungszentrum und haben der Chronistenpflicht halber noch zu vermelden, dass der VfB am vergangenen Wochenende 1-1 bei 1860 gespielt hat, sich da nicht belohnt hat für eine sehr gute Leistung, nur einen Punkt mitgenommen hat. Die nächste Chance auf 3 Punkte in der dritten Liga, die besteht am Samstag 14 Uhr beim SVW in Wiesbaden. Mal gucken, was das Team von Markus Fiedler da reißt. Momentan ist man noch knapp unter dem Strich in der Tabelle, aber das kann sich alles sehr, sehr schnell regeln. Die Frauen des VfB haben erneut 1-1 gespielt im Test am vergangenen Wochenende und bereiten sich da weiter vor auf die Restrunde. Da dauert es noch ein bisschen, bis es weitergeht. Wenn das dann wieder richtig losgeht, versprechen wir euch, nehmen wir auch da wieder sehr, sehr dezidiert mit. Und dann haben wir, Felix, über das gesprochen, was am 11. Februar ansteht. 14 Uhr, noch 14 Uhr, vielleicht. Der Wunsch vieler ist, es tut sich da noch was an der Uhrzeit, denn da empfängt die U19 des VfB Stuttgart den FC Liverpool zum Youth League Duell. Und wir haben so ein bisschen darüber gequatscht, ne? Die Ansetzung ist ja jetzt möglicherweise doch nochmal ein Thema. Die UEFA ist da mittlerweile zwar rigoros, aber wenn man sich anschaut, dass der VfB, also die Profis jetzt aus der Champions League raus ist, dass Liverpool keine K.O.-Runde spielt, sondern direkt im Achtelfinale ist, also diese Phase auch auslässt, könnte man auch vor dem Hintergrund dessen, dass schon nochmal Youth League-Spiele unter Flutlicht stattfinden, Hoffenheim diese Saison, die Mainz am Bruchweg vor 2 Jahren, vielleicht doch noch dafür zu sorgen, dass das Spiel von 14 Uhr auf ein bisschen späteren Termin gelegt wird, auch damit mehr Zuschauer kommen können, weil das ist natürlich auch nicht ganz so ideal, was Ticketverkauf angeht, wenn ein Spiel unter der Woche um 14 Uhr stattfindet.
Ja, ich glaube, bisher sind es irgendwie über 1000 oder so, hieß es, glaube ich. Das ist jetzt nicht die Welt. Bisher, das war ja immer im Vorlauf zu den Spielen, ich glaube meistens 15 Uhr, also gerade die Heimspiele. Und ja, das waren, glaube ich, auch immer mal 1500, mal irgendwie 1750. Also es war jetzt nie die Riesenmenge, was eben auch die Uhrzeit hergibt. Aber ja, das ist noch die Reise, die noch nicht beendet ist und eben auch eine Reise, die es würdig ist zu verfolgen. Wie gesagt, ich war bisher bei allen Heimspielen, durfte ich dabei sein, und um den KI-Witz noch mit zu übernehmen, werde ich gegen Liverpool auch zu 99%iger Wahrscheinlichkeit wieder dabei sein. Aber das lohnt sich auch. Die U19 hat da so eine überragende Ligaphase gespielt, die beste deutsche Mannschaft abgeschlossen. Deswegen bekommen sie auch das Heimspiel, weil sie eben, glaube, 5. Platz wurde es am Ende, ne?
Genau,
das Ding beendet hat.
Für den Hintergrund, es gibt kein Hin- und Rückspiel. Das heißt, es entscheidet sich in diesem einen Spiel. Deswegen vielleicht auch nochmal der Aufruf an alle Leute, da entscheidet sich's. Also im Zweifel gibt's dann, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, übrigens direkt Elfmeterschießen. Also das entscheidet, es ist ein K.O.-Duell vor heimischer Kulisse für den VfB. Und dieses Heimspiel, du hast es gesagt, hat sich der VfB eben verdient durch seine Platzierung und ist da alles andere als chancenlos. Ganz im Gegenteil. Ich sehe sogar die Chancen des VfB besser als die von Liverpool.
Ja, also das wird ein großes Spiel. Die Willig-Elf wird da richtig gallig reingehen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass da noch ein paar mehr Zuschauer dazukommen. 14 Uhr an Dienstag ist unpraktisch. Ob sich die UEFA bewegt, weiß ich nicht vorherzusehen. Aber wer es möglich machen kann, der macht es gerne möglich. Und vielleicht ist ja sogar noch ein bisschen mehr Reise drin. Du hast Mainz angesprochen, die da einen langen Weg gegangen sind. Und noch sehr cool, immer ihr Bruchwegstadion, glaube ich, quasi ausverkauft hatten, noch das alte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, und wer da in irgendeiner Form Zeit hat, kommt da gerne hin.
So ist es. Unser Philipp Meisel hat auch dezidierte Aussagen gemacht zu dem ganzen Komplex Youth League. Hören wir da auch nochmal kurz rein.
Es geht gegen Liverpool FC. Dieses Spiel ist angesetzt auf 11. Februar 14 Uhr. Und das trotz intensiver Bemühungen seitens des VfB Stuttgart, das Spiel irgendwie später in die Abendstunde zu bekommen. Das wurde bisher komplett abgelehnt. Vielleicht passiert da jetzt noch was, weil der VfB hätte ja, also die Profis, möglicherweise an dem Abend auch in der K.O.-Phase gespielt. Jetzt ist das nicht mehr der Fall, und eine spätere Anschlusszeit würde, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass da mehr Leute kommen, logischerweise. Und es gibt keine Konkurrenzveranstaltung, und beim VfB läuft es bisher sehr, sehr schleppend. Der Absatz für dieses Spiel, wir reden hier gerade mal von knapp 1000 Karten, die weg sind. Das ist viel zu wenig, ja, wenn ihr mir nach meiner persönlichen Meinung fragt. Und ich bitte euch, macht's möglich, da hinzugehen. Ja. Und wer weiß, vielleicht tut sich dann doch noch was. Und es wird ein bisschen später am Nachmittag oder früher Abend, bis dann angepfiffen wird. Denn momentan läuft alles wohl darauf raus, dass das ja nicht den Rahmen bekommt, dass es verdient hätte, dieses Spiel. Ja, und die richtige Wettkampfhärte, die holen sich die Jungs ja ab Samstag. Da geht's dann gegen Wien Wiesbaden wieder um Punkte in dieser Hauptrunde jetzt der Junioren-Spielrunde auf U19-Ebene.
Ja, man hört es auch raus bei Philipp. Ich glaube, auch er wünscht sich, dass da doch nochmal sich was tut. Ich habe ja auch gemeint, vielleicht sollte ich mal dem UEFA-Präsidenten Alexander Čeferin nochmal eine E-Mail schreiben und sagen, hier, Brate, mach mal Flutlicht. Verleg das Ding doch. Das muss doch möglich sein. Weder Stuttgart noch Liverpool spielen irgendwie bei den Profis am Abend. Mai, mach 18:30, mach 19 Uhr, dann kannst du immer noch hinterher deine Champions League irgendwie exklusiv haben abends und man kann sich irgendwie im Vereinsheim das Ding noch hinterher angucken, was die anderen so treiben. Aber ich glaube, für die Gesamtsituation und für die Umstände, für all das Beiwerk, was dieses Spiel zu bieten hat, wäre es doch schön, wenn das Ding am Abend stattfindet und ja, vielleicht ein bisschen mehr noch los sein wird. Wir halten euch diesbezüglich komplett auf dem Laufenden, also sollte sich da was tun, erfahrt ihr es direkt bei uns und dann werden wir das dementsprechend auch sicher in einem der nächsten Podcasts verkünden, so hoffe ich. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, in unserer hybriden Inception-Folge nach vorne zu schauen. Denn Felix, wir haben das ja angesprochen, für den VfB stehen jetzt zwei weitere Heimspiele an. Und wir werden erst jetzt über Gladbach sprechen und dann später natürlich über den Pokal gegen Augsburg. Aber vielleicht gerade mit Blick auf dieses Bundesligaspiel gegen Gladbach, es ist meine These, dass es gut ist und wichtig ist, dass der VfB jetzt zu Hause spielt, nicht in Gladbach. Klar, einerseits, weil du sowieso lieber zu Hause spielst als auswärts, aber auch, weil ich finde, dass dieses Wochenende durchaus taugt, um wieder ein bisschen Normalität reinzubringen in auch die Heimspiele des VfB. Du hattest jetzt dieses Riesending, diesen Riesenmoment, diese Choreo, dieses fast schon Erdrückende gegen PSG. Und jetzt hast du ein, in Anführungsstrichen, normales, wichtiges Bundesligaspiel und hast vielleicht so die Möglichkeit, diesen Switch wieder hinzukriegen, auch mental für die Mannschaft zwischen Königsklassenambiente und dem, was dann auch nächsten Dienstag im Pokal kommt, wieder Flutlicht, K.O., wo auch gute Nerven gefragt sind. Vielleicht deswegen auch ganz gut, dass dieses Spiel jetzt daheim steigt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in dem Fall haben sie ja Gladbach auch auswärts geschlagen, aber ich würde auch generell sagen, dass Gladbach auswärts immer unangenehmer ist als zu Hause gegen Gladbach. Man weiß ja generell nicht so ganz, was man von Gladbach erwarten darf an dem so ein bisschen schwankend, was sie da spielen, wo quasi der Anspruch liegt bei Gladbach. Das ist, ja, ist immer wieder ein bisschen schwankend. Pokal am Dienstag, ich glaube, darauf werden sie sogar noch mal ein bisschen heißer sein, weil eben dieses K.O.-Ding immer noch drin ist und Augsburg, wie gesagt, kommen wir später drauf, auch ein schlagbarer Gegner ist, also das ist nicht sofort Leverkusen auswärts, wie wir es jetzt schon mal hatten letztes Jahr im Pokal. Deswegen, aber auch in der Liga willst du eher Platz 4 verteidigen, da oben eben bleiben, was auch möglich ist. Von wegen direkt sehr, sehr spannende und wichtige Spiele und das hört ja auch danach nicht auf. Danach geht's nach Dortmund, danach kommt dann Wolfsburg nach Stuttgart. Das sind sehr viele direkte Duelle dabei. Ich glaube, Ende Februar ist dann das Ende damit noch mit den Bayern zu Hause. Also von dem her werden das auch nicht weniger spannende Wochen, vielleicht ein bisschen weniger glitzernde Namen als doch in der Champions League, aber trotzdem Spiele, auf die Jungs und die Fans natürlich heiß sein werden.
Yes, unser Philipp hat natürlich auch seine Gedanken zum Gladbach-Spiel. Lass uns da mal hören, was er hierzu zu sagen hatte.
Was haben Atta Karasu, Jeff Chabot und Alexander Nübel gemeinsam? Alle drei werden wahrscheinlich nicht spielen. Am Wochenende bei Nübel sieht es tatsächlich nicht so aus. Stand jetzt, Donnerstagmittag, Niko Kovac Voice, dass das reicht. Und die anderen beiden sind gesperrt. Insofern Chance für ein paar Jungs zu zeigen, dass sie auch noch da sind. Fabi Bredlow hat, finde ich, fast eine Visitenkarte abgegeben gegen PSG, auch wenn er mit dem Ball am Fuß jetzt nicht über die ganz großen Qualitäten verfügt, wie sie Nübel hat beispielsweise, aber also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, wenn er spielt, Fabi eh, guter Mann. Und dann hat man halt den Kollegen Keitel, der mir zuletzt gefallen hat, wenn er gespielt hat. Und in der Innenverteidigung gehe ich davon aus, dass Roh und Aldakil das machen werden. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn es da noch weitere Verschiebungen gibt. Ja, Sergio beispielsweise für Wagnermann, Hendricks für Mittelstädt, ja, weil du bist immer noch, wie gesagt, in dieser Situation. Du musst schauen, wie steuere ich Belastung, was mache ich da, was macht Sinn. Und das würde für mich Sinn machen, ja, auch wenn natürlich nicht alle von mir skizzierten Optionen jetzt zum Zug kommen werden, weil dann würdest du so viel Wechsel in deiner Viererkette vornehmen, das macht kein Trainer, logischerweise. Mönchengladbach ist eine Mannschaft, die will Fußball spielen, das wird dir auch begegnen, das kommt dem VfB erstmal zugute. Die wollen auch einen Ball, die haben auch Ideen, die sie da mitbringen nach Stuttgart. Aber sie haben eben auch, glaube ich, es ist mit die wankelmütigste und, sag ich mal, am meisten in ihrer Leistungskurve oszillierendste Mannschaft der Liga, finde ich zumindest. Ja, wenn du die an dem richtigen Tag erwischt, kannst du sie in der Luft zerreißen. Ja, und nachher wie so eine Packung Konfetti. Mehr ist da nicht übrig von denen. Wenn die aber einen guten Tag kommen oder haben, dann sind die auch in der Lage, in Stuttgart dir schön eins auszuwischen. Dazu haben sie die individuelle Qualität auch in ihrer Mannschaft und haben einen Trainer, der immer wieder so wie Kai aus der Kiste, finde ich, der wird das schon 100.000 Mal tot gesagt und jedes Mal springt der Seoane wieder aus der Ecke mit seiner Clownsmütze auf und sagt, habe ich euch ein kleines Schnippchen geschlagen. Und das dieses Szenario musst du unterbinden. Und dann hast du gegen Gladbach alles in der Hand, weil unterm Strich bist du die bessere Mannschaft.
Ja, das, Philipp, am Donnerstag, wir jetzt am Freitag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie sich wundern, an der Stelle nochmal der Hinweis, Sie hören eine Folge in der Folge, die uns irgendwie abhandengekommen ist. Wir versuchen weiterhin das Beste zu machen, aber ich hoffe, es ist trotzdem ein Hörvergnügen für euch. Gladbach und das, was Philipp gesagt hat, ja, vieles dabei. Ich glaube auch, Felix, vor allem diese Wankelmütigkeit ist ein Thema bei Gladbach. Ich glaube, ich muss ehrlich zugeben, ich bin überrascht, dass sie so gut dastehen, dass sie so viele Punkte geholt haben. Auf der anderen Seite mit Blick auf den Kader und das Potenzial auch wiederum nicht so überraschend. Aber diese Wankelmütigkeit ist halt eben ein Ding. Und deswegen vielleicht aus VfB-Sicht gar nicht so schlecht, dass sie letzte Woche 3-0 gegen Bochum gewonnen haben, weil jetzt müsste dann ja eigentlich nach Adam Riese wieder das in die andere Richtung tendieren aus ihrer Sicht.
Ja, das ist einfach auch so schon eigentlich ein Riese der Bundesliga. Wir werden es nachher wieder aus der Konserve bekommen mit den Daten, aber auch da, das ist Platz 4 gegen Platz 5 der ewigen Tabelle. Das sind Riesenvereine, Tradition pur, unglaublich viele Spiele schon gegeneinander bestritten, Pflichtspiele, vor allem in der Bundesliga, der halt immer so ein bisschen, ja, diesem Anspruch hinterherläuft gerade. Die waren ja auch mal quasi Dauergast, sei es Europa League, sei es vielleicht sogar mal Champions League. Das ist ein bisschen abhanden gekommen. Viele verschiedene Trainer, auch Seoane ist sich schon hier und da den Kopf aus der Schlinge gezogen. Jetzt mal gucken, wo es dieses Jahr hingeht. Aktuell Platz 8 mit auf jeden Fall Anschluss da oben noch. Also ist nicht der noch deutlich vor diesem Cut, der dann eher Richtung Abstiegskampf runtergeht ab 11, 12 so circa. Von dem her ist es schon interessant. Haben ja auch ein paar interessante Spieler, die wir nachher noch benennen, aber an sich ist das jetzt keine Mannschaft, vor der ich großartig Angst habe oder großartige Top-Gegner Angst habe, weil es ist einfach nicht immer wieder abrufen, weil es eben kein Level Bayern, Leipzig, Leverkusen ist. Deswegen bin ich da schon sehr positiv für Samstag, gerade in Heimspielen und auch vom Gefühl her, das gefühlige Lage, auch ein bisschen Datenlage, sind Heimspiele gegen Gladbach auch meistens ziemlich erfolgreich, selbst in Phasen, wo es nicht lief. Ich erinnere an die Saison, wo sie abgestiegen sind. Das war das erste Spiel nach dem Weinziel aus. Das war nach dem 6-0 in Augsburg. Selbst da haben sie irgendwie ein 1-0 hingewirkt. Ich glaube, Donis war es gegen Gladbach. Also
Heimspiel von Gladbach, Taifun Korkut, glaube ich. Erstes Spiel von Taifun Korkut damals. Ne, wenn ich
das war das Nico Willig-Spiel.
Das oder war das Nico Willig?
Das war nach dem Weinziel aus und das waren dann die 3-4 Spiele, bevor es Relegation ging. Das war das erste Willig-Spiel. Und das haben sie dann mit 1-0 gewonnen durch Donis vor der Kurve.
Man müsste mal nachrecherchieren, Felix, weil ich denke gerade, ich meine auch, dass das erste Spiel von Taifun Korkut ein 1-0 Heimsieg gegen Gladbach war. Müsste man nochmal gucken.
Es war auf jeden Fall einer dabei unter Korkut, auf jeden Fall. Ob es das erste war, weiß ich nicht mehr, aber die hatten auch damals, ich glaube es war Ginczek, auch 1-0 gegen Gladbach gewonnen unter Korkut. Das stimmt auf jeden Fall.
So, wir machen jetzt Folgendes, weil wir ja die Möglichkeit haben, ein bisschen Zeitreise zu betreiben. Hören wir uns jetzt mal deine Daten an zu Borussia Mönchengladbach und wenn wir zurückkommen, verrätst du uns, welches die ersten Spiele von Nico Willig und Taifun Korkut beim VfB gewesen sind, dann haben wir auch noch einen Lerneffekt. Also, reinhören in die Daten zu Borussia Mönchengladbach.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Von der Bundesliga natürlich zuerst der VfB, dann Gladbach gelistet. Tore, Platz 5, 36 beim VfB gegen Platz 10, 30 bei Gladbach. Torschüsse, Platz 4 gegen Platz 6, also da ist ein bisschen Distanz zwischen den Toren und den Torschüssen bei Gladbach, ist auffällig. Gegentore, Platz 12 gegen Platz 11, sehr ausgeglichen. Der VfB 28, Gladbach 27 kassiert. Ballbesitz, Platz 3 gegen Platz 5, da hatte ich tatsächlich ein bisschen überrascht gewesen, dass Gladbach so weit oben dabei ist. Passquote, Platz 4 gegen Platz 6, ist auch super. 86 beim VfB, 84 bei Gladbach, grob im Schnitt. Gewonnene Zweikämpfe ist weiter das VfB-Thema, also in der Gesamtwertung Platz 1 gegen Platz 11. Kopfballduelle wie immer umgekehrt, VfB auf der 15, Gladbach auf der 6. Laufdistanz, ja, tun sich beide ein bisschen schwerer. Platz 14 gegen Platz 10, Sprints dasselbe Bild, Platz 14 gegen Platz 12, intensive Läufe, Platz 17 gegen Platz 13, das ist nicht so weit oben dabei, Faust am Gegner, Platz 12 gegen Platz 9 ausgeglichen. Da muss man aber sagen, dafür, dass Gladbach Platz 9 ist beim Faust am Gegner und nur Platz 15 bei den Karten, ja, spricht dafür, dass sie da clever faulen, der VfB eben Platz 12 bei den Fouls, dafür Platz 7 bei den Karten, das ist schon ein Unterschied. Tabelle, Platz 4, 32 Punkte gegen Platz 8, 27, schon ein bisschen Unterschied, kannst du natürlich noch weiter ausbauen. Heimtabelle, Platz 5 gegen Außertabelle, Platz 10. Und bei Gladbach muss man es auch mal ansprechen, Tradition pur. 55 Heimspiele gab es schon, also Pflichtspiele, Heimspiele gab es schon gegen Gladbach, 29 Mal VfB, 11 Mal Unentschieden, 15 Mal Gladbach, das heißt schon deutlich, deutlich fast doppelt so viele für Stuttgart. In der Bundesliga sind wir seit 6 Spielen ungeschlagen gegen Gladbach, letzte Pleite war 2015, also in Heimspielen, dazwischen war mal Pokal, aber wir beziehen uns hier auf die Liga und an der Stelle natürlich auch nochmal wichtig, ewige Tabelle, Platz 4 gegen Platz 5, da ist Gladbach zwar verhältnismäßig nah dran für so eine ewige Tabelle, aber trotzdem noch ein bisschen vom VfB entfernt. Eckspieler gibt es eigentlich nur Kevin Stöger auf Gladbacher Seite. Und was dem VfB auch Hoffnung machen dürfte, ist so ein bisschen das Problem für der Topspiele bei den Offside der Gladbacher. Gegen die aktuelle Top 7 der Tabelle ist Gladbach in dieser Saison noch sieglos. 2 Remis, 6 Niederlagen. Das ist schon eindeutig. Und wir haben wieder so ein Thema, hatten wir schon ein paar Mal in den letzten Wochen, Thema Bundesliga-Historie. 44 Mal gegen Gladbach gewonnen. So viele Erfolge gab es für den VfB nur gegen Frankfurt in der Liga, gegen keinen anderen Verein mehr. Aber aufpassen, Führung, Thema PSG, Thema vielleicht wieder so ein früher Eckball, irgendwas in die Richtung. Nur Gladbach und St. Pauli gewannen dieser Bundesliga-Saison nach Führung alle Spiele.
Das war Felix mit seinen Daten zur Fohlenelf zu Borussia Mönchengladbach und wir haben euch einen kleinen Cliffhanger übrig gelassen und zwar wollten wir nach den ersten Spielen von Nico Willig und Taifun Korkut beim VfB schauen und es ist was rausgekommen, dass wir tatsächlich beide so ein bisschen zumindest recht haben. Du voll, ich ein bisschen, Felix.
Ja, wir waren auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Damit du voll richtig liegst, musst du es einfach nur so drehen, dass es das erste Heimspiel unter Korkut war, weil das erste Korkut-Spiel war ein 1-1 in Wolfsburg und danach eben das angesprochene 1-0 zu Hause gegen Gladbach. Ginczek stimmte auch sogar und wie gesagt, die Willig-Nummer war ja die nach dem Weinzell aus, nach dem krachenden 6-0 in Augsburg, dann 3-4 Ligaspiele bekommen, Relegation, Union, der Rest ist ja bekannt und bei Korkut ist, glaube ich, der Rest auch bekannt.
Aber schon interessant, dass man selbst in solchen kritischen Phasen es geschafft hat, zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach zu gewinnen. Ich glaube, das ist das, was du versucht hast vorhin, ne, da auch so ein bisschen mit drüber zu bringen. Und in den letzten Jahren sowieso, man denkt an den letzten Spieltag in der vergangenen Saison, als man Vizemeister wurde. Und dennoch ist natürlich Obacht geboten. Und Obacht ist so ein bisschen das Stichwort immer, wenn es auf die Player to Watch geht. Was Uli, schöne Grüße nach YouTube, nicht so gerne hören wird. Deswegen sage ich gerne nochmal den deutschen Begriff. Die Spieler, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Liebe Grüße. Und ja, da haben wir uns auch einige rausgesucht, wo wirklich ein Stück weit auch einfach Gefahr ausgeht, wo der VfB aufpassen muss. Ich habe mir Julian Weigl rausgesucht, einfach weil er auch so einer gewesen ist, die auch bei den schlechten Gladbacher Leistungen zuletzt in Stuttgart derjenige war, der dann noch am meisten gezeigt hat. Also ich erinnere mich gerade an dieses erste Heimspiel gegen Gladbach unter Sebastian Hoeneß, also als man noch gegen den Abstieg spielte, da hat er so eine Viertelstunde vor Schluss per Elfmeter den 1-1 Ausgleich besorgt, halb hoch in die Mitte, als nicht ganz so überzeugend, aber er war drin. Und Julian Weigl ist immer so einer, der für mich immer schon sehr viel Potenzial hatte, auch ein Auge, Technik, Übersicht, so den ganz kompletten Durchbruch einfach nicht geschafft hat. Aber ich glaube einfach auch der richtige Spieler am richtigen Ort und da immer mal wieder Akzente setzt. Und dennoch, wenn man sich die Spieler im Direktvergleich anschaut, dann ist der VfB da besser besetzt. Will heißen, du musst auf Julian Weigl aufpassen, gib ihm nicht zu viele Räume, gib ihm nicht zu viel Zeit. Aber wenn der VfB das bringt, was er imstande ist, dann sollte das klappen. Das hat jetzt beispielsweise am Mittwoch gegen Paris nicht funktioniert. Da waren aber bessere Spieler auf der anderen Seite. Du bist weit, weit weg gewesen von deinem obersten Niveau. Wenn es der VfB das schafft, und das wird eigentlich das Wichtigste sein, wieder an sein Limit zu kommen und die optimale Leistung zu bringen, dann muss man vor Gladbach keine Angst haben und da muss man auch vor Julian Weigl keine Angst haben. Aber wenn du es nicht tust, wird es gefährlich. Und dann eben auch ganz wichtig, dass es dem VfB in den vergangenen Spielen einfach zu häufig passiert, dass sie in Heimspielen 0-1 hinten lagen. Das sollte jetzt gegen Gladbach auch nicht passieren. Am besten das Ding vorne wegspielen wie gegen den SC Freiburg, denn auch da, ne, Gladbach und Freiburg durchaus eine Parallele, die mögen beide Spiele gegen Top-Gegner nicht, also die in der Tabelle oben stehen, auswärts schon dreimal nicht. Das heißt, eigentlich musst du dieses Spiel so angehen, wie du es gegen Freiburg gemacht hast. Und dazu gehört eben auch ein Julian Weigl auszuschalten.
Und das werden sie auch wollen, gerade nach dem Spiel in Mainz auch. Das gehört auch noch zu der Woche quasi dazu. Ich habe einen Spieler rausgesucht. Ich gucke ja meistens erstmal nach Daten und guck mal, welcher Spieler passt. Aber der war so ein bisschen Captain Obvious. Tim Kleindienst, 11 Tore, damit auf Platz 5 gerade, was Torschützenkönig angeht. Gewonnene Zweikämpfe und Kopfballduelle. Gesamtwertung je Platz 3. Wie gesagt, da geht's nicht um Vereine wie den Daten meistens, sondern eben um alle Bundesligaspieler aus allen 18 Vereinen. Platz 3, Sprints, Platz 3, intensive Läufe, Platz 2 und auch sogar Faust am Gegner, Platz 1. Auch das alles Gesamtwertungen, keine Prozentzahlen, sondern Gesamtwerte. Das ist für einen Stürmer schon krass und zeigt, dass das wirklich deren Lebensversicherung ist oder quasi der Ankerpunkt deren vom Gladbacher Spiel.
Absolut, und natürlich auch derjenige, der dann einfach dieser Aggressive Leader ist, der dann auch ungemütlich ist, der dem mal irgendwie noch sein Lieblingskuchenrezept hinterher ruft, und da darfst du dich auch nicht anstecken lassen, ja, sondern da musst du cool bleiben, da musst du Übersicht bewahren und dich einfach nicht anstecken lassen, sondern deinen Stiefel runterspielen, und auch da kann man dann sehr optimistisch sein, ob schon Tim Kleindienst einer ist, der dem VfB wehtun kann. Das haben wir mit Heidenheim oft genug erlebt. Auch Philipp Meisel hat ein Spiel, auf den es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Hören wir da mal rein.
Ich habe mir Moritz Nikolas rausgesucht aus einem ganz simplen Grund. Gladbach gegen Stuttgart oder Stuttgart gegen Gladbach ist fast immer in diesen Partien ein High-Scoring-Game gewesen. Das heißt, da fallen exponentiell mehr Tore als in anderen Partien im Durchschnitt gesehen. Und Moritz Nikolas, der ist jetzt noch nicht so lange Stammtorhüter in der Bundesligamannschaft, hat herausragende Fähigkeiten, zeigt die auch ganz oft, zeigt aber eben auch noch ganz ähnlich, vergleicht ihn so ein bisschen mit Atubolo von Frankfurt, von Freiburg, haben halt auch noch Dinger drin, die man einfach ihrer mangelnden Erfahrung zuschreiben muss. Ja, wenn das macht ein 30-Jähriger, macht den Fehler wahrscheinlich nicht. Und das ist auch bei Nikolas der Fall. Deswegen ist er ein Spieler, den man im Augenmerk behalten muss, meiner Ansicht nach, denn er ist ein potenzielles Einfalltor für den VfB. Ja, also ein Angriffsziel, eine Fehlerquelle, nennst du, wie du es willst.
So, hätten wir das auch und hätten alle unsere Spieler drin. Was noch fehlt, Felix, sind unsere Tipps für Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Was sagst du?
Ich wäre fast zum letzten Spieltag gegangen, aber da der VfB immer wieder für eins gut ist, wird es kein 4-0, sondern ein 4-1, aber man hört raus, ich bin sehr positiv.
Herr Meisel war auch sehr positiv, hat gesagt, es geht 2-0 aus, wenn ich richtig bin. Wenn nicht, dann korrigieren wir uns und dann schicke ich viele Grüße an Philipp Meisel. Ansonsten wird er mit seinem Tipp schon richtig liegen, da bin ich mir sicher. Ich war bei 3.
Ihr seht es ja in der Kicktipp-Runde. Einfach Philipp Meisel suchen, dann seht ihr es.
So ist es. Ihr seht es in der Kicktipp-Runde, wenn ihr uns da finden wollt, einfach ganz, ganz weit nach unten scrollen.
Das ist richtig, ja.
Irgendwo da findet ihr uns. Und dann werdet ihr sehen, wie schlecht wir mal wieder getippt haben. Ich bin auf 3-1 gegangen. Das ist natürlich auch die Frage, wir haben es ja auch gerade vorher bei Philipp am Anfang schon gehört, ne? Personal, Nübel, unwahrscheinlich, wird sich dann auch noch zeigen, vermutlich im Laufe des Freitags, Chabot und Karasor gesperrt, also ob da die Null steht, weiß ich nicht, aber ich denke, der VfB wird absolut in der Lage sein, einen Sieg zu fahren. Der wäre total wichtig, es ist eine Riesenchance, nicht nur sich von Gladbach zu distanzieren, sondern da oben weiter dran zu bleiben und eben den Switch hinzukriegen von einem Wettbewerb zum zweiten und zum dritten. Und bei dem dritten Wettbewerb sind wir jetzt, Felix, denn wir blicken auch voraus auf das Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Ich glaube, in dem Moment, als die Auslosung war, so parallel zum Spiel bei Heidenheim, da war keiner jetzt wirklich unglücklich. Und dennoch, wenn man sich anschaut, was beim FC Augsburg passiert ist, seit der VfB dort 1-0 gewonnen hat an einem kalten Sonntagabend, da muss man sagen, die haben sich gefangen und holen plötzlich Ergebnisse. Ich habe damit so nicht gerechnet.
Nee, ich auch nicht unbedingt. Vor allem, gut, gegen Heidenheim haben jetzt auch meinen Tipp kaputt gemacht. Da hatte ich ein 1-1 stehen. Am Ende gab es einen 92. Minute Siegtreffer für Augsburg. Also auch nochmal ein Sieg der Moral und ein wichtiger. Und der einen Push rausgibt, so ein Last-Minute-Sieg, auch noch vor heimischer Kulisse. War ein zäher Kick in Augsburg, den der VfB zum Glück auf seine Seite gezogen hat. Das haben wir ja gegen Mainz gesagt, dass das beides zähe Spiele waren. Das eine holst du eben, das andere nicht. Und bei der Auslosung, ja, ich wusste so ein bisschen aus der Dortmunder Ecke ein Zitat umdichten, nach dem Motto, jetzt machen die uns das Derby kaputt. Weil damals hieß es ja, glaube ich, jetzt machen wir uns die Meisterschaft kaputt nach 2-3 roten Karten gegen Schalke im Derby.
Stimmt.
Und es wäre ja genau der KSC geworden, hätte da, also vielleicht ja auch nicht, ne, aber jetzt so weitergerechnet wäre es der KSC geworden.
Hätte es sich wäre die Loskugel gewesen. Es wäre die Loskugel
genau,
gewesen.
Es wäre ja die richtige angewärmte Loskugel gewesen, das ist richtig. aber ja, mit wenn du guckst, dass du noch Leverkusen rumrennen hast, Leipzig, Bremen, gerade das auch alles auswärts eklig geworden wäre. Wie gesagt, Leverkusen hatten wir letztes Jahr schon, ich glaube in derselben Runde, ne, auch im Viertelfinale auswärts. Da muss man mit Augsburg zu Hause zufrieden sein, gerade eben auch ein Heimspiel generell, immer sehr schön im Pokal, deswegen bin ich da auch guter Dinge. Und dann ja mal vorausgegriffen, sollten sie weiterkommen, ist halt die Frage, was du im Halbfinale bekommst. Aber ich glaube, auf den Pokalrun haben schon einige sehr, sehr Bock und dann auch die Spieler vom VfB garantiert.
Absolut. Ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich glaube, ja, ich bin vielleicht nicht der Einzige, der sich so beim Runterfahren nach Cannstatt am Mittwoch die Frage gestellt hat, wenn du dich entscheiden müsstest, wo der VfB weiterkommt, gegen Paris in der Champions League oder gegen Augsburg im Pokal, ich hätte den Pokal genommen, weil das ist ein Ding, wo du wirklich eine Chance hast, sehr weit zu kommen, wo die Chance ist, nach Berlin zu kommen. Beim VfB, ja, wären es möglicherweise in der Champions League noch geile Reisen gewesen, vielleicht weitere unvergessliche Trips, aber dann wärst du halt irgendwann im Achtel-, Viertelfinale raus und hättest noch ein bisschen länger die Belastung. Jetzt kannst du dich bald langsam voll auf die Liga fokussieren und dann noch hoffentlich auf noch zwei Pokalspiele, die nach Augsburg draufkommen. Wir hoffen es alle. Aber das ist ein Ding, wo ich wirklich eine Chance sehe. Du hast es angesprochen. Die Auslosung hat es gut gemeint mit dem VfB, so ehrlich muss man sein. Und trotzdem, die Augsburger haben gerade nach dem VfB-Spiel zuletzt so einen neuen Spirit entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass Jestoro bald Geschichte ist. Bei den Fuggerstädtern, um das auch mal gebracht zu haben. Nee, ganz im Gegenteil. Sie haben die Kurve gekriegt. Sie holen plötzlich Ergebnisse und sie sind noch ekliger, noch zäckiger, noch galliger, als man sie eh kennt. Und deswegen glaube ich sogar, dass sie ganz froh darum sind, dass es vielleicht sogar auswärts in Stuttgart geht. Die werden das voll annehmen, die werden voll gegenhalten. Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang bei Paris hatte. Kurzfristiger Lerneffekt. Kriegt der VfB hin, diesen Switch hinzukriegen, sich einerseits schon auch der Größe dieses Spiels bewusst zu sein, denn es ist eine Riesenchance, es ist Flutlicht, es ist live im Free TV, ganz Deutschland guckt zu. Aber kriegt es der VfB dann hin, eben auch sein Leistungslevel zu zeigen, keine Blackout-Momente zu haben, nicht erdrückt zu werden und einen Gegner, der im Unterschied zu Paris objektiv nicht so gut besetzt ist wie du, in die Schranken zu weisen. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Und auch da bin ich einfach, wie gesagt, Freund dieses Spielplans gerade, dass da Gladbach nochmal zwischen reinkommt. Und dass dann Augsburg kommt. Ich glaube, da wird so ein Stück weit nach all dem Verrückten, was passiert ist, wieder ein bisschen Normalität herrschen, soweit das möglich ist. Und dann bin ich dann eigentlich recht zuversichtlich. Aber auch da gilt, wenn du nicht diese Tugenden auf den Platz bringst, die du in Augsburg vor ein paar Wochen hattest, dann wird's eng. Und wenn du da 0-1 hinten liegst, wird's noch enger. Das solltest du unbedingt vermeiden. Ich glaube, wir haben, Felix, in unserer Aufnahme am Donnerstag alle so unisono gesagt, dass könnte eklig werden und das könnte auch ein langer Abend werden, ne, so ein bisschen. Ja. Und du brauchst Geduld. Ja,
es wurde auch bis ins Elfmeterschießen reingetippt.
Oh, stimmt,
ja. Was ich jetzt unangenehm finden würde, aber ja, ich glaube, Augsburg sieht sich da und mag sich da, glaube ich, auch in dieser, muss man ja so fairerweise sagen, ohne jetzt abzuheben oder so, aber in dieser Underdog-Rolle, die sie am Dienstag einnehmen werden, oder zumindest nicht Favoritenrolle, die sie am Dienstag einnehmen werden. Und beim Pokal ist halt so ein Feeling, vielleicht habt auch nur ich das, aber ich glaube, viele haben das, dass der halt auch so langsam mal, ja, da liegt. Das war so im Halbfinale gegen Frankfurt damals in einer, ja, guten Phase unter Hoeneß, aber gesamt natürlich in einer völlig chaotischen Saison, wo du das Finale verpasst hast. Auch das war ein Heimspiel gegen Frankfurt. Jetzt hast du dann vorher auch schon Dortmund rausgeworfen, eigentlich auch ein starkes Spiel gemacht, aber fliegst trotzdem Leverkusen raus. Also so, der Pokal ist so langsam mal, ja, darfst du langsam mal kommen oder darfst du langsam mal noch eine Runde mehr gehen? Ich glaube, ins Finale würden da schon sehr, sehr viele gerne kommen.
Ich bin sicher, das sehen sehr, sehr viele draußen genauso und ich bin auch sicher, Philipp sieht das genauso. Hier sind seine Gedanken zum Spiel gegen die Fuggerstädter, den FC Augsburg.
Du teilst ja als Fußballer deinen Spielplan immer in Blöcke auf. Und ein Block, in dem sich der VfB gerade noch befindet, ist Bratislava, Mainz, Paris, Gladbach, Augsburg. Augsburg ist das letzte Spiel. Du kommst mental auf der letzten Rille daher. Das ist einfach so. Ja. Und das wird sich auswirken. Das wirst du sehen auf dem Platz. Und deswegen wird das Spiel in ins Elfmeterschießen gehen. Und deswegen habe ich diesen Spieler auf die Liste geschrieben, über den wir jetzt reden. Finn Dahmen, seines Zeichens Elfmeter-Experte. Schon mehrfach bewiesen, dass er sehr, sehr, sehr gut ist im Ausgucken seiner Kontrahenten, wenn es ans Elberknallen geht. Und das wird hoffentlich sich dennoch positiv für den VfB ausgehen, da am kommenden Dienstagabend. Trotz Finn Dahmen, der eine Leistung auf der Linie zeigen wird, der man nachher das Attribut Hexer anheften kann.
Jawohl, da haben wir den Philipp gehört und gleichzeitig auch sein Spiel, auf den besonderes Augenmerk zu richten gilt. Felix, mit Blick auf den FC Augsburg, wen hast du dir rausgesucht? Welchen Akteur?
Da kann man erstmal hinweisen auf die Folge vor zweieinhalb Wochen, weil zu Augsburg haben wir uns das nicht nochmal die Mühe gemacht und die Daten auch noch rausgeholt. Da hat sich nicht viel verändert. Wer da nochmal rekapitulieren will, gerne vor zweieinhalb Wochen nochmal in die Folge gehen. Ich habe mir einen rausgesucht, wo ich wieder mal Gefahr gehe, dass er vielleicht gar nicht von Beginn an spielt, aber vielleicht geht er sein Einsatzjahr, ist Berisha, Rückkehrer, zurückgeliehen von Hoffenheim, war ja bei denen schon mal ziemlich gut bei Augsburg, 22, 23, neunmal getroffen in 23 Spielen, kam von Fenerbahce, war im VfB auch schon mal ziemlich stark in Gerüchten, wie Philipp erzählt hatte, ist dann eben für 14 Millionen nach Hoffenheim, und da nie richtig Fuß gefasst, dazu noch der Kreuzbandriss mit über 250 Tagen Ausfallzeit, über 24 Spiele verpasst, auch das kann man immer schön nachlesen bei Transfermarkt, aber einer, auf den ich dann gerne drauf schaue, wenn er zum Einsatz kommt.
Definitiv, und einer, der einfach auch für so unorthodoxe Momente plötzlich da ist. Also wenn dieses Spiel, wir hoffen, dass das Spiel in eine gute Richtung geht und zwar möglichst zügig für den VfB, aber wenn dem nicht so sein sollte und das so ein Abend wird, wie tatsächlich möglicherweise die Augsburger in Karlsruhe hatten, wo wilde Dinge passieren und unorthodoxe, unvorhergesehene Dinge, dann ist Berisha so ein, auf den du definitiv aufpassen musst. Gilt auch für Kevin Schlotterbeck. Den habe ich mir rausgesucht. Zum einen, weil er sich vorne ausgezeichnet hat, erst jüngst gegen den ersten FC Heidenheim. Hat angekündigt sogar, wenn er von der Bank kommt und eingewechselt wird, dass er in der 90. das Tor macht. Das ist ihm dann genauso gelungen. Ecke Kopfball, Kevin Schlotterbeck. Ist übrigens auch ein sehr guter, sehr sicherer Elfmeterschütze. Also da nochmal das Stichwort. Es muss nicht unbedingt so weit kommen. Ich erinnere mich daran, dass er einmal noch beim SC Freiburg in Osnabrück einen Elfmeter wirklich formvollendet oben in den Knick reingezirkelt hat. Also besser kannst du einen Elfmeter nicht schießen. So, das ist also einer, der vorne gefährlich ist, was heißen will, Standards vermeiden, unbedingt um jeden Preis möglichst wenig Ecken oder Freistöße aus dem Halbfeld zulassen. Hinten, ansonsten ist seine Basisarbeit die Defensive und da leistet er schwankende Leistung und da musst du reingehen. Das ist einer, der nicht immer richtig steht, der gern mal zu viel Platz lässt und auch kurz mal die Übersicht verliert. Der muss natürlich dann auch vielleicht nicht seinen allerbesten Tag haben, das kann man an der Stelle uns, denke ich, auch wünschen, da sind wir ganz objektiv, Felix. Aber das ist einer, den musst du bearbeiten, immer, immer wieder bearbeiten und ihm hinten Arbeit geben und die nicht nach vorne kommen lassen, indem du Standards zulässt, sondern je mehr Kevin Schlotterbeck in seiner eigenen Hälfte zu tun hat, desto besser ist das, glaube ich, für den VfB. Dann Tipps haben wir schon angekündigt. Philipp Meisel war bei, ich sag's jetzt einmal ganz leise, 1-1 nach 120 Minuten und 3-2 im Elfmeterschießen für den VfB.
Pro VfB, ne? Ja, immerhin Gott, noch den Heimsieg, die Kurve irgendwie bekommen. Für mich darf das gerne ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen auch gerne über 90 schon laufen. Ich glaube, dass es nicht so euphorisch wird, wie ich es mir gegen Gladbach vielleicht so leicht erhoffe, weil ich diese Hoffnung habe auf eine Reaktion, aber das wird man alles sehen. Hauptsache der Heimsieg, muss jetzt am Ende auch kein 4-1 werden. Aber bin fast in Richtung Kaiserslautern gegangen. Dann ist mir gestern aufgefallen, dass es ja doch ein 2-1 war. Ich lasse meinen 2-0-Tipp gegen Augsburg trotzdem stehen. Dann kassieren sie mal kein Tor. Plus, was natürlich auch noch ein netter Nebeneffekt ist für Sachen Tippspiel, 2-0 ist immer ganz angenehm, auch für Tendenzen. Soll es dann vielleicht 3-1 ausgehen, ist die Tendenz zumindest da.
Deswegen du bist ein Fuchs, Felix.
Ein Fuchs. Deswegen ist da mein 2-0 nach 90 Minuten ganz entspannt, also verhältnismäßig entspannt gegen Augsburg.
Okay, sehr gut. Ich bleib irgendwo in der Mitte. Ich brauche nicht zwingend Elfmeterschießen. Ich glaube aber, dass es vielleicht ein bisschen knapper wird. Ich sag, es wird so laufen wie neulich in der Bundesliga. Stuttgart 1, Augsburg 0. Ich hoffe auch wirklich. Ja, das ist so wirklich immer so mein Ding. Ich finde einfach, ich stehe auf zu Null Spiele, wer nicht. Und ich hoffe, dass es gegen Augsburg gelingen kann und dass du einigermaßen einen entspannten Abend hast und die nächste Runde erreichst.
Und wenn Ergebnisse egal sind, dann im Pokal. Hauptsache weiterkommen, da fragt am Ende keiner mehr danach.
So, um nochmal 3 Euro ins Phrasenschwein reinzuhauen.
Ja, ne?
Wie immer gilt, liebe Leute, lasst uns gerne Lob, Anregung, Kritik da. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns schreiben an info@meinvfb.de. Echt, für uns war es jetzt auch eine harte Woche, aber wir haben das Ding jetzt irgendwie hoffentlich gewuppt. Seid echt nachsichtig mit uns. Vielleicht lasst ihr uns sogar ein bisschen Liebe da auf YouTube. Wer weiß, wir freuen uns tatsächlich dann von euch zu hören und zu lesen. Wir sind in der nächsten Woche wieder für euch dann da nach dem Pokalspiel. Wünschen euch ein tolles Fußballwochenende gegen Borussia Mönchengladbach und einen tollen Flutlichtabend gegen den FC Augsburg. Felix, wie sehen deine Pläne aus für die nächsten Tage? 2-mal im Stadion?
Korrekt, das ist richtig so. Auch die Dauerkarte, wie bei Champions League schon, hat den schönen Effekt, dass du Vorkaufsrecht hast auf genau diese Plätze eben, auch im Pokal, und das wird natürlich wahrgenommen.
Und danke, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, hier am Freitagvormittag mit mir, das Ganze einigermaßen noch rund zu machen. Ich hoffe, es war okay für dich.
Ja, alles in Ordnung. Gerade nach PSG machen wir das gerne. Der schöne Recap der Saison hat nochmal einen schönen Abschluss gefunden, glaube ich, hier. Auch wenn es so ein mini kleiner Nachtritt war, dass dann auch noch diese Tonprobleme oder diese Technikprobleme hier in der Originalaufnahme waren. Aber ich glaube, wir haben es gewuppt bekommen.
Schöne Grüße an alle, die das möglich machen. An den Philipp an seinem freien Tag heute. An Mari, der das jetzt noch zusammenschneidet. An alle, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass diese Folge jetzt doch noch hier rauskommt. Und rausgehen wir in dieser Woche mit dem Mann, der auch die ersten Worte hatte zu Beginn. Maximilian Mittelstädt gibt die Marschroute vor für die anstehenden beiden Heimspiele des VfB Stuttgart. Bis nächste Woche.
Ich glaube, es sind nochmal zwei schöne Aufgaben, die da vor uns liegen. Ich glaube, dass wir ja gegen Gladbach einen aktuell ja formstarken Gegner treffen werden. Und da müssen wir jetzt einfach unser Spiel wieder aufs Parkett bringen, was wir ja die letzten 1,5 Jahre, glaube ich, schon gezeigt haben, was wir spielen können. Und ja, da müssen wir einfach dranbleiben, jetzt uns nicht hängen lassen, weil wir jetzt heute ja das Spiel nicht positiv gestalten konnten, sondern müssen daran denken, ja, was wir in der Vergangenheit alles zusammen geschafft haben. Und ja, ich glaube, da können wir uns dann alle drauf freuen, genauso wie dann ein paar Tage später gegen Augsburg im DFB-Pokal. Da haben wir auch alle ein großes Ziel, und ja, dafür werden wir jetzt alles tun.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.